SBS in deutscher Sprache.
Mein Name ist Vera Weisbecker. Ich bin Senior Lecturer an der Universität von Queensland. Ich erforsche vor allen Dingen die Muster, nach denen sich die australische Säugetierwelt entwickelt hat. Also sowohl im Kontext von Entwicklungsbiologie als auch im Kontext von der Variation innerhalb der Arten.
Und jetzt hast du ja was ganz Spezielles herausgefunden, das du auch in einem Paper niedergeschrieben hast. Und zwar geht es um die Kiefer von Wombats.
Ganz genau, um die Schädel von Wombats und um die Unterkiefer von den Wombats auch. Das war eine ganz interessante Sache, weil ich eigentlich ja Evolutionsbiologe bin und dementsprechend eher zwischen verschiedenen Beuteltierarten arbeite. Und ich habe mir dann aber überlegt, dass man vielleicht auch mal innerhalb der Arten schauen sollte, wie diese Arten sich innerhalb, also die Individuen einer Art, sich voneinander unterscheiden und dann vergleichen lässt mit zwischenartlichen Unterschieden.
Was hast du nun genau herausgefunden?
Ich habe herausgefunden, dass es große Unterschiede gibt zwischen innerartlichen und zwischenartlichen Formvariationen sozusagen. Also wir haben ja bei den Wombats drei lebende Arten. Es gibt den Northern und Southern Hairnose Wombats und dann gibt es noch den Common Wombat. Und die haben alle ihre spezielle Schädelform. Aber wenn man innerhalb dieser Schädelform schaut, dann sind die Muster, nach denen sich die einzelnen Tiere unterscheiden, sehr, sehr ähnlich. Das heißt, sowohl in den Northern als auch in den Southern Hairnose Wombats haben wir in jedem Fall immer die gleiche Variation, vor allen Dingen im Jochbogen und in der Schneidezahngegend.
Warum ist das so? Was für eine Theorie hast du da?
Ich habe das Gefühl, dass diese Tiere in der Lage sind, ihre Schädelform den Lebensgegebenheiten und vielleicht auch den Fressgewohnheiten der einzelnen Individuen sich anzupassen. Es ist ja so, dass wenn ein Knochen belastet wird, also wenn ein Tier viel mit seinen Kaumuskeln kaut, dann wird der Knochen, an dem die Muskeln hängen, ja immer gezogen und gestresst, wie wir sagen. Und dieser Stress, der scheint eine Umformung oder eine Deformation des Knochens zu bewirken, die den ganzen Schädel dann wohl erfolgreich verformen kann.
In welchem Zeitraum?
Innerhalb eines einzelnen Tierlebens. Das ist das Interessante an der ganzen Sache. Also es scheint so zu sein, dass wenn diese Wombats dann aufhören, Milch zu saugen und anfangen, ihr Gras zu fressen, dass sie dann auch gleichzeitig ihren Schädel den Gegebenheiten anpassen, wie der Schädel gebraucht wird, also muskelmäßig und auch beißmäßig sozusagen.
Und wird das dann auf die nächste Generation schon übertragen? Also ist da Evolution schon mit dabei?
Das denke ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass Evolution und individuelle Variation sehr unterschiedliche Dinge sind. Und das macht die Sache auch so aufregend, denn in der Evolution heißt es immer, dass Beuteltiere sehr konservativ sind, also die sind nicht besonders in der Lage, sich anzupassen. Und der Schluss daraus war, dass vielleicht auch innerhalb der Arten die Tiere nicht in der Lage sein werden, sich anzupassen. Sodass zum Beispiel, wenn wir jetzt Klimawandel haben und die ganzen Pflanzen wahrscheinlich härter werden, dass sie dann unter Umständen größere Probleme haben werden, sich anzupassen, als zum Beispiel eine Ziege oder ein Schaf. Das ist also sehr aufregend.
Apropos Probleme, ich kenne die Wombats nur so als ziemlich widerspenstige und bestimmt nicht einfach zu untersuchende Tiere. Wie war das bei dir?
Da hatten wir großes Glück. Wir haben nicht mit lebenden Tieren gearbeitet. Wir hatten Zugang zu den Museumssammlungen aus verschiedenen Museen und wir haben dann die Schädel von Wombats, die in diesen Museen waren, genommen und in einen Computer Tomography Scanner, also einen CT-Scanner, gesetzt und dann die Schädel sozusagen in ein virtuelles 3D-Abbild verwandelt. Und dann haben wir an diesem 3D-Abbild durch einen Prozess, der heißt Landmarking, die Form sozusagen festgestellt und mathematisch konnten wir dann die Variation der verschiedenen Schädelformen berechnen. Das heißt, keine lebenden Wombats wurden in irgendeiner Art und Weise gestört, sondern wir hatten diese virtuelle Studie stattdessen.
Ja. Wie war das Echo bisher, vielleicht auch international?
Ich habe ziemlich viele lokale Radio-Interviews bekommen und Twitter war auch sehr interessiert an der Sache. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Bedeutung der Studie sowohl für die Evolution als auch für den Artenschutz sehr interessant ist, weil das eine gewisse, es ist so eine Art Hybrid zwischen Evolutionsstudie und Artenschutzstudie und das macht das Ganze für ein breites Publikum interessant.
Und was war für dich so die verrückteste oder ungewöhnlichste Frage, die dir gestellt wurde?
Was ich zweimal bekommen habe, war, dass einer vom Radio sagte, ja, dann brauchen wir uns also um Klimawandel gar keine Sorgen zu machen, die werden sich sicher anpassen und dann ist das alles gar kein Problem. Aber natürlich können sich Wombats nur an Lebensräume anpassen, die auch noch existieren. Beton werden sie sicher nicht fressen können und dementsprechend ist es ganz wichtig für mich, herauszustreichen, dass die Wombats Lebensräume erhalten haben brauchen, um überhaupt überleben zu können. Das heißt, wir können uns erst Hoffnung um Wombats machen, wenn sichergestellt ist, dass sie auch Lebensraum behalten.
SBS Radio am Montagabend. Wir sprechen mit Dr. Vera Weisbecker in Queensland. Erzähl uns doch ein bisschen über deine Herkunft in Deutschland.
Ich bin in Kiel geboren und habe eine breit westdeutsche Kindheit erlebt. Wir sind relativ viel umgezogen und dann habe ich, nachdem ich dann mein Abitur gemacht habe in Gummersbach, bin ich an die Universität Tübingen gegangen und habe da meine Diplomarbeit gemacht. Dann habe ich in einem Auslandsjahr während meiner Studien meinen zukünftigen Mann kennengelernt in Australien und musste dann irgendwie in Australien bleiben und so bin ich dann an die australische Säugerforschung gekommen.
Und das war ja ein ganz neues Feld mit ganz neuer Fauna, nicht wahr?
Ja, und das ist auch immer noch so, dass auch von deutschen Naturforschern her Australien oder Neuholland, wie es ja früher oft hieß, ein ganz besonderes Forschungsfeld waren. Es gibt ziemlich viele sehr interessante Museumssammlungen in Deutschland, die sich mit diesen Beuteltieren befassen. Also zum Beispiel Berlin hat eine ganz tolle Sammlung von Säugetieren aus Nordaustralien und auch aus Papua-Neuguinea, wo ja auch Beuteltiere sind, die ich mir auch noch mal genauer zu Gesicht führen wollte.
Und es gab ja da ganz berühmte Vorgänger von dir, ich spreche jetzt so vom 19. Jahrhundert.
Ja.
Trittst du so quasi in deren Fußstapfen jetzt?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil die früheren Naturforscher natürlich sich sehr hier auf die indigene Bevölkerung berufen haben oder sich da einigen, wie soll man sagen, Naturkunde-Raub betrieben haben könnten. Und das ist natürlich heutzutage ganz anders. Heutzutage muss man gucken, dass man nicht einfach rausgeht und irgendwelche Tiere schießt oder irgendwelche Leute dazu anstiftet, Tiere zu holen und sie dann nicht richtig bezahlt, wie das früher ganz oft der Fall war. Und insofern ist das heute alles ein bisschen geregelter gelaufen.
Okay.
Oder läuft es geregelter.
Wie gefällt es dir so in Queensland?
Es ist sehr schön. Ich bin hier sehr gerne, allerdings wird es im Sommer gerade sehr, sehr heiß. Also man stellt sich das natürlich immer so vor, dass man in Queensland im Paradies ist, wo überall die Palmen wachsen, was auch wirklich stimmt. Aber gleichzeitig ist es im Sommer unwahrscheinlich heiß und im Moment, wenn ich aus dem Fenster schaue, ist hier eine dichte Rauchwolke, weil überall um Brisbane herum ganz große Buschfeuer brennen. Und das heißt, als ich heute Morgen meine Kinder zur Schule gebracht habe, da konnte man ganz kaum das Ende der Straße sehen, weil es so rauchig war.
Ist das etwas, was dich und deine Mitmenschen tief bewegt? Also es ist ja ganz schlimm, es gab mehrere Tote.
Ja, es ist auf jeden Fall was ganz Schreckliches. Und es ist ein gewisses Gefühl der Hilflosigkeit, weil natürlich die Intensität dieser Feuer nicht ganz normal ist. Der Grund, warum wir diese schrecklichen Feuer so früh haben und so lange haben, hat mit Klimawandel zu tun. Und das ist natürlich problematisch, wie viel gegen Klimawandel getan wird, sowohl von der Regierung als auch von den Menschen hier.
Premierminister Scott Morrison, er will diesen Link im Moment nicht machen. Also er sagt, dass es falsch wäre, diese Buschbrände mit dem Klimawandel in Verbindung zu bringen. Du sagst das Gegenteil.
Ich würde sagen, dass alle Wissenschaftler das Gegenteil sagen würden, die Ahnung von dem Thema haben. Das ist genau das gleiche Problem, was wir auch haben, wenn gesagt wird, dass es immer noch Wissenschaftler gibt, die der Meinung sind, dass Klimawandel gar nicht existiert. Das sind sehr wenige Studien, die das behaupten. Und wenn man in diesen Studien reinguckt, da hat es letztens eine Studie über diese Studie gegeben, die gezeigt hat, dass alle Studien, die den Klimawandel der Menschen gemacht ist, bezweifeln, irgendwelche Fehler aufweisen. Es ist ein ganz, ganz großer, eine ganz große Schere zwischen der Meinung, die von Politikern weitergegeben wird, und der Meinung, die unter den Wissenschaftlern prävalent ist.
Und wo könnte man ansetzen? Also zum Beispiel, dass man gerade in Queensland keine neuen Kohleminen aufmacht?
Das ist sicher ein Teil des Problems, dass in Australien Kohle gemint wird oder also Kohle ausgegraben wird und dass es da diese Vorschläge gibt, noch weitere Kohle aus dem Grund zu holen. Auch da weiß ich nicht ganz genau, wo man am besten anfangen sollte. Es gibt viele Erklärungsansätze und das Problem ist auch, dass man sich als Wissenschaftler ganz schnell in die Nesseln setzen kann, wenn man da etwas sagt, weil die Medien oft sehr scharf reagieren, wenn man etwas sagt. Deswegen würde ich sagen, also um da eine genaue Antwort zu geben, müsste ich jetzt erstmal mehrere Tage ein paar Papers lesen und mich mit Experten beraten, bis ich wüsste, was ich sagen sollte, wenn das Sinn macht.
Ein letzter Gesprächsblock mit Vera Weisbecker in Brisbane. Sie hat eben ein Paper geschrieben über Wombats, wie sie ihren Kiefer, den Unterkiefer und den Schädel während ihres Lebens noch vergrößern, nicht wahr? Aufgrund ihrer Essgewohnheiten.
Oder verändern, dass gewisse Teile des Schädels sich dadurch verändern, dass immer wieder auf ihn rumgekaut wird, sozusagen.
Ja. Was gefällt dir am meisten an deiner Arbeit?
Was mir am meisten daran gefällt, ist, dass das die erste Arbeit von vielen sein wird, mit der ich verschiedene Arten auf genau dieses gleiche Phänomen hin untersuchen will. Erstmal, um sicherzustellen, dass meine Interpretation stimmt, denn es kann ja auch sein, dass das alles überhaupt nicht funktioniert oder dass es nur bei Wombats funktioniert. Was ich sehr aufregend finde, ist, dass ich diese Muster auch bei Koalas schon untersucht habe. Das ist eine Studie, die noch sehr klein ist und für die ich nur so, wie sagt man, preliminary data gesammelt habe. Und weil unter diesen Individuen habe ich aber auch einige Koalas gehabt, die in der Gefangenschaft lange waren. Und die sehen tatsächlich anders aus im Kiefer als ihre wilden Kollegen sozusagen. Und deswegen habe ich den Verdacht, dass bei Koalas es sein könnte, dass die Diät oder das Futter, das sie in der Gefangenschaft kriegen, vielleicht irgendwie anders beschaffen ist als das von wilden Tieren und dass man da vielleicht aufpassen sollte, um die Diät, die sie in der Gefangenschaft kriegen, der wilden Diät anzupassen.
Mhm. Und Koalas und Wombats sind das eine, der Mensch natürlich das andere. Meinst du, dass man diese Erkenntnisse auf den Menschen dann umwandeln kann und auch da sagt, wenn der Mensch während 40, 50 Jahren irgendwas Spezielles täglich isst, dann wird sein Unterkiefer oder sein Schädel in der Größe verändert?
Ich habe noch nicht mich mit Menschenschädeln befasst, aber ich weiß, dass das mit dem Skelett von Menschen auf jeden Fall so gemacht wird. Also zum Beispiel gibt es archäologische Studien über Oberarmknochen, anhand derer Breite und Dicke in verschiedenen Teilen man festlegen kann, wie stark diese Leute waren. Und ich schätze, dass es das Gleiche auch für Schädel gibt, aber da habe ich mich noch nicht umgeschaut.
Mhm. Dann wieder zurück zu dir. Du bist seit wie vielen Jahren jetzt in Australien?
Ich bin, das ist schwer zu beantworten, weil ich immer mal wieder hin und her gejettet bin sozusagen. Ich habe meinen Job hier an der Uni von Queensland seit 2011. Das heißt, ich bin jetzt hier seit 8 Jahren ungefähr.
Und hast du Familie?
In Australien nicht, also keine deutsche Familie. Ich habe meine 3 Kinder, die sind Deutsch-Australier und mein Mann, der Australier ist.
Und sprichst du Deutsch mit den Kindern?
100%. Ich musste sogar Twinkle, Twinkle, Little Star auf Deutsch übersetzen, weil meine Kinder mich gar nicht Englisch mit ihnen reden lassen.
Fantastisch. Das ist aber eher die Ausnahme, oder bist du...
Ja, das habe ich dann auch gemerkt. Also bei uns war das von Anfang an irgendwie so, Mama spricht Deutsch, Papa spricht Englisch. Und das Einzige, was wir gemerkt haben, ist, dass die Kinder eben ganz, ganz streng auf die Trennung von Deutsch und Englisch geachtet haben. Aber wir haben das auch direkt vom ersten Tag an so gehalten. Vielleicht kannten sie es dann nicht anders. Aber ich kenne viele Eltern, bei denen das überhaupt nicht geklappt hat. Und ich weiß nicht genau, wieso. Denn die haben es sicher ganz genauso gemacht wie wir. Vielleicht haben wir einfach Glück.
Glück, ja. Aber bestimmt habt ihr auch diese bekannte Devise zu Herzen genommen. One parent, one language.
Ja, die war mir nicht bekannt, aber das war auf jeden Fall, was wir gemacht haben. Das ergab sich einfach so, das machte am meisten Sinn.
Scheint bei euch geklappt zu haben. Deine Hobbys und Interessen?
Hobbys habe ich seit einer gewissen Zeit nicht mehr, weil ich Kinder habe und meine Arbeit mich doch sehr in Anspruch nimmt. Aber ich habe natürlich ein unglaubliches Glück mit meiner Arbeit, die ich sehr gerne mache und wo ich immer aufregende Sachen rausfinde, sowohl ich selber als auch meine Studenten. Und insofern bleibt mir wenig Zeit, die ich dann meistens mit Lesen verbringe, würde ich sagen.
Und nach all den Jahren, was vermisst du von Deutschland, was es vielleicht hier nicht gibt?
Ordentliches Brot. Also das mit dem Essen, das haben wir uns am Ende selber beibringen müssen, weil es in Australien nicht so einfach ist, so gewisse Sachen zu essen zu finden, die es in Deutschland gibt. Ich glaube, das Problem haben die meisten Deutschen, die in Australien wohnen. Aber sonst ist es schwer zu sagen, die beiden Länder sind sehr verschieden. Ich vermisse hier eine gewisse Tiefe der Kultur vielleicht. Also es ist schwieriger, an Kulturangebote zu kommen hier in Australien im Vergleich zu Deutschland. Aber man kann die beiden Länder so schlecht miteinander vergleichen. Die sind so unterschiedlich auf so vielen Ebenen, da kann man gar nichts sagen.
Ja. Dein Lieblingsort in Australien?
Adelaide.
Warum?
Ich bin sehr gerne in Adelaide. Ich habe da meinen Mann kennengelernt an Flinders University und ich werde Ende des Jahres, am Anfang des nächsten Jahres auch nach Flinders University wechseln, wo ich meinen Mann kennengelernt habe, was eine lustige Geschichte ist. Adelaide ist ein schönes, ruhiges Plätzchen, das ist nicht so städtisch und ein guter Platz, seine Kinder großzuziehen.
Okay, dann wünschen wir dir für diesen landesinternen Umzug alles Gute und weiterhin viel Glück und Erfolg mit deiner Forschung an der Dunn-Universität in Adelaide, der Flinders University.
Flinders University, Dankeschön.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.